Ihr Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Ja, guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Installateur TV Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler und wir melden uns von der WeBuild in Wels, der Energiesparmesse. Und ich habe heute am Weltfrauentag eine sehr, sehr starke, kompetente Frau bei mir. Ich habe im Jahr 2020 schon einen Podcast gemacht. Sie ist die Vertreterin der österreichischen Heizungsindustrie. Herzlich willkommen, Frau Dr. Elisabeth Berger.
Ja, hallo Herbert, schön, dass wir uns wieder mal getroffen haben.
Ja, das finde ich auch, Elisabeth. Wir haben uns, man kann ruhig sagen, sehr spontan unten getroffen. Ich habe schon lange vorgehabt, dass wir einfach zur aktuellen Situation am Markt, zum Kesselmarkt einmal plaudern. Elisabeth, wie würdest du derzeit, sage ich einmal, die Lage in Österreich beurteilen, was den Kesselmarkt betrifft?
Also seit 2020, vor allem seit Beginn 2020, hat sich die Welt in der Tat sehr geändert. Nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Wobei der heftigste Einschnitt oder sagen wir mal so der erste Boom für die Kessel- und für die Heizungsindustrie war eigentlich Corona, wo die Leute zu Hause waren, Geld und Zeit hatten, zwei Grundvoraussetzungen, um einen Heizungstausch vorzunehmen, weil sonst geht das einfach nicht. Also ohne Zeit und ohne Geld geht's nicht. Das Ganze ist dann durch den Einmarsch Putins eskaliert, kann man sagen. Mit der Erkenntnis, dass die Gasspeicher leer sind, ist von einem Heizungsmarkt eine Heizungshysterie geworden. Die Leute waren verunsichert nach Corona, haben sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher gefühlt, wo sie während Corona schon waren, weil sie nicht wussten, ob sie es im Winter warm haben. Eine wirklich schreckliche Zeit, eine schreckliche Vorstellung. Man kann sich vorstellen, wie es in echten Kriegsgebieten rund geht. Also wir waren ja nur am Rande ein bisschen betroffen. Hat auch dazu geführt, dass dann tatsächlich Menschen neue Heizungsanlagen rausgeschmissen haben. Es war ein Riesenboom in Richtung weg vom Gas hin zu Wärmepumpen und Holzheizungen, also Energieträger, die nicht mit Gas betrieben worden sind. Es war fast ein bisschen traurig, weil offensichtlich viele Menschen nicht wissen, dass man Gas also nicht nur direkt verwendet, sondern viel mehr eigentlich in unseren Kraftwerken im Winter zum Einsatz kommt, um Strom zu produzieren und was so eine echte Gasmangellage im gesamten Energiesystem angerichtet hätte. Also es wären praktisch alle Blackout-Szenarios ziemlich realistisch geworden, also außer dem Kaminofen wäre in Wirklichkeit nichts mehr gegangen. Es war keine lustige Zeit, Gott sei Dank ist sie gut vorbeigegangen, dann kam ein bisschen Entspannung. Wir haben im Jahr 22 unser All-Time-High, also wir haben Aufzeichnungen seit 95, 21, 22 war mit Abstand das beste Jahr. Das hat auch 23 so begonnen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, bis dann diese Ankündigungen kamen für die neuen Förderungen und das hat halt dann im letzten Quartal schlagartig die Nachfrage zum Erliegen gebracht, klarerweise, weil natürlich jeder die höhere Förderung wollte, was völlig verständlich ist, aber das ist ja aufgehoben, ist nicht aufgeschoben.
Genau. Und genau das ist ja das Thema. Ich glaube, wir können sagen, wir leben in Zeiten der Extreme. Extreme von Lieferengpässen, Extreme von Auftragseingänge und Extreme von Zusammenbrüchen. Ich muss sagen, war das nicht irgendwo absehbar bei diesen Förderungen? Alles, was politisch irgendwo jetzt gefördert wird, es wird ja auch jetzt in Österreich wieder sehr hoch gefördert, bis 75%, ja teilweise bis 100%, dass da wieder eine Gefahr besteht, bevor man zurück ins Detail dann gehen, dass da diese Blase auch wieder einmal platzt.
Naja, ich glaube schon, dass es Aufgabe der Politik ist, Anreize zu setzen und auch klar zu sagen, die politische Richtung, unser Wille geht in die Richtung hin. Wir setzen einen klaren Impuls, einen starken Anreiz, dass das bei den Bürgern auch ankommt. Und die Anreize heutzutage müssen schon ziemlich stark sein, damit das wirklich durchdringt, muss man auch sagen. Also das ist das Primat der Politik. Wir haben ein Problem, wir haben ein Klimaproblem. Die Welt verändert sich also deutlich rascher, als wir wollen. Das heißt, wir müssen etwas tun, um den CO2-Ausstoß dramatisch zu reduzieren. Und da ist dieses Mittel starken Förderung der richtige Impuls. Natürlich kann man jetzt sagen, wir hätten unglaublich gern Kontinuität und jedes Jahr 90.000 Anlagen verkauft und dann können wir planen und alles. Ich fordere keine Planungssicherheit mehr, weil es kommt dann immer genau das Gegenteil. Man muss einfach damit rechnen, dass die Zeiten extrem volatil sind von einem zum anderen. Und auf das wird man sich einstellen müssen, also dieses ruhige Fahrwasser, das wir bald hatten, das sehe ich nicht.
Aber ich sage jetzt so, wir sind auf der Energiesparmesse, Leute erkundigen sich, Leute, denke ich, sind nach wie vor verwirrter denn je, ja, durch diese ganze Förderungsthematik, durch Krieg etc. Jetzt du, wo du eigentlich, sage ich, die Chefin bist von, ja, so Kesselindustrie, du sagst, Heizungsindustrie ist richtiger, kann man sehen, aufgrund dieser Förderungsstrategie, dass sie schon einiges tut. Wir reden jetzt einmal von Österreich. Merkt man, dass die Delle schon durchbrochen ist? Geht schon aufwärts im Auftragseingang? Wenn ja, in welchen Bereichen geht es aufwärts? Hast du da schon Zahlen?
Also für heuer haben wir noch keine Zahlen, klarerweise, weil das erst, die Ziffern des ersten Quartals kommen erst. Eines haben wir jedenfalls in den letzten Jahren gemerkt, das, was tatsächlich entscheidend für die Wahl der Technologie ist, sind die Energiepreise. Mhm. Energiepreise in die eine oder andere Richtung sind völlig klar. Da waren in den letzten Jahren die Zeichen ganz klar in Richtung Pellets, die konstant niedrige Preise hatten, und in Richtung Strom. Österreich hat fast zu 100% erneuerbaren Strom. Und jeder ist natürlich der Meinung gewesen, erneuerbarer Strom, das heißt, der kommt aus Wasser, schickt keine Rechnung, die Sonne schickt keine Rechnung und der Wind schickt keine Rechnung. Dass dann tatsächlich die Strompreise, obwohl alles aus diesen Quellen angeblich stammen soll in Österreich, so dramatisch in die Höhe gegangen sind, die haben sich ja mehr als verdoppelt im letzten Jahr. Und die Gewinne der, zum Beispiel vom Verbund, hat sich vervierfacht. Ja. Also scheint das mit der Rechnung, die nicht kommt, nicht ganz zu stimmen. Und jetzt sind die Leute natürlich massiv unsicher, was sie tatsächlich wählen sollen. Die Entwicklung bei anderen Brennstoffen war jetzt auch nicht gerade förderlich. Dass man Öl und Gas nicht mag, das wissen wir. Also dass die teurer werden, mit dem hat jeder gerechnet, obwohl es dann auch nicht ganz so eingetreten ist. Ganz im Gegenteil, bei Öl spannenderweise. Also die Verunsicherung beim Kunden herrscht. Man bindet sich jetzt für 20 Jahre an einen Energieträger und weiß nicht, an welchen. Und will in erster Linie, ist der Impuls, ich will geringe Betriebskosten haben, wenn ich schon eine hohe Anfangsinvestition tätige. Das war in den letzten 40 Jahren immer so, wird sich auch nicht ändern. Und diese Ungewissheit ist es, was die Leute derzeit so verwirrt herumlaufen lässt.
Merkt man schon, dass es wieder aufwärts geht? Merkt man schon, dass sie was tut? Oder wie lange denkst du, wird dieser Zustand so bleiben? Wir haben ja ein neues Förderungsgesetz.
Die Anfragen haben sich vervielfacht, die Aufträge noch nicht. Die Registrierungen beginnen zwar schon, aber sie sind noch nicht so hoch, wie wir wollen. Andererseits denke ich mir, dass jetzt die Messen sind. Da sind viele Kunden, die sich im Internet schlau gemacht haben oder auch verwirrt haben, je nachdem, kommen auf die Messen. Wir haben es ja gesehen, wie groß der Ansturm war, um hier dann die letzte Entscheidung zu treffen. Ich gehe davon aus, dass diese Aufträge, es wird jetzt auch wärmer, das heißt, die Heizperiode geht zu Ende, dass die jetzt sehr rasch erteilt werden. Und wir sollten eigentlich ein Jahr erleben auf dem Niveau von 2022, also eher eines unserer All-Time-High, weil eins ist schon klar, egal wie die Wahlen jetzt ausgehen, heuer gibt es diese Förderungen auf alle Fälle. Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Und es ist eine ziemlich gute Idee, sich das zu sichern, weil mehr wird es nicht werden.
Ich habe unlängst auf der Expo in Wien den Magister Dr. Andreas Vidic von der KBC gehabt und habe ihn zu den Förderungen gefragt, da gibt es auch einen Podcast drüber, eben auch was Fördersicherheit betrifft. Ja. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, weil es war, glaube ich, schon so 4-5 Jahre, wo man da prognostiziert hat, mit einem Fördertopf, der ihm zur Verfügung stellt. Und ich habe jetzt gesehen, dass eigentlich aus diesem Fördertopf die ersten 2 Monate ja, schon fast die Hälfte raus sind. Ja, also es sind eigentlich über 20.000 Anträge schon gestellt. Da müsste da irgendwo eine kleine Lawine auf uns zukommen oder täuscht es nur?
Ich muss ein bisschen aufpassen, weil das jetzige Förderregime geht 2 Jahre. Das heißt, es hat begonnen am 1.1. des Vorjahres. Wir haben hier 3 Milliarden zur Verfügung. Da ist ungefähr die Hälfte weg, nämlich genau, vom ersten Jahr. Das heißt, das zweite hätten wir jetzt noch vor uns. Ich glaube auch nicht, dass es reichen wird. Aber wie gesagt, es weiß keiner, wie die Wahlen weder in Europa noch in Österreich ausgehen. Und es weiß jetzt keiner, wie es dann mit diesen Förderungen letztendlich weitergeht. Ich gehe davon aus, dass es eine enorme Nachfrage geben wird. Je höher die Nachfrage ist, desto höher wird der Druck sein, hier weitere Anreizsysteme und Förderungen zu schaffen. Die Frage ist, in welcher Höhe? Momentan gibt's noch Geld? Die Frage ist, wie lange? Also schnell sein ist immer eine gute Idee und man sollte dann zugreifen, wenn es eine gute Chance gibt. Das wäre eine.
Jetzt gehen wir auf den Energieträger zurück. Du bist ja so ein bisschen im Zwiespalt. Du bist ja einerseits die Vertreterin der Heizungsindustrie und dann gibt es ja auch noch den Verband der Wärmepumpen. Ich erlebe Fälle, wo eben Kundendienstler und Installateure, Anlagenmechaniker in Deutschland hinkommen. Da ist die Therme 2 Jahre alt und das ist sehr oft so. Die ist sehr, sehr gut gewartet. Und die reißen die dann aus einer Panik raus und versuchen, eine Wärmepumpe einzubauen. Was kann man den Leuten da sagen, um diese Angst ein bisschen zu nehmen? Ist es wirklich so schlimm, mit Gas zu heizen?
Also,
oder mit Öl?
Ich versuche immer zu erklären, dass man klar trennen muss zwischen der Technologie und dem Energieträger. Genauso wie es einer Wärmepumpe ziemlich wurscht ist, ob der Strom von der eigenen Photovoltaikanlage oder vom Kohlekraftwerk kommt. Sie funktioniert immer mit Strom. Mhm. Genauso egal ist es einer Gastherme, ob sie mit Biogas betrieben wird oder mit fossilem Gas aus Russland oder Gas aus Norwegen. Das ist der Technologie wurscht. Die braucht einen bestimmten normierten Brennstoff oder Strom und Energie, dann funktioniert sie. Wir haben jetzt Gott sei Dank in Österreich, ich hoffe, dass das jetzt auch irgendwann einmal durchgeht, auch ein Biomethangesetz. Es ist ja völlig absurd, dass wir hier Biomethanpotenziale haben. Wir haben jetzt bald Frühling, also wir werden es bald riechen, den Feldern am Land.
Bei uns im Enstal riecht man schon.
Genau, also da riechen wir sehr gut, wie viel Biomethanpotenzial wir haben. Mhm. Bevor wir uns die ganze Gegend verstinken, könnte man das intelligenter letztendlich nutzen. Und das Ziel aus meiner Sicht muss ja eigentlich sein, darum verstehe ich auch diese ideologischen Technologieabgrenzungen nicht. Ja? Mhm. Das ist genauso, wie wenn jetzt Solarthermie gegen Photovoltaik glaubt, sie müssen sich da in eine Battle treten.
Das passiert ja in der Praxis.
Ja, ist aber ziemlich doof, weil jedes andere Sachen kann. Eine Solarthermie kann optimalst Wärme vom Dach holen und ein PV einfach optimal Strom holen.
Wie kann sowas funktionieren, wenn der Bauer jetzt seine Jauchen oder Gülle rausbringt, dass man das irgendwo sammelt und Energie draus macht? Gibt es da Infrastrukturen schon oder gibt es da schon?
Es gibt einmal Vorbilder. Es gibt zum Beispiel das Vorbild Dänemark, wo ein riesengroßer LKW durch die Gegend fährt, also so ein Kesselwagen, der von den Bauern diese Gülle einsammelt, sie zu einem Biogaswerk bringt, das in der Nähe einer Gasleitung ist, was immer eine ziemlich gute Idee ist. Dort habe ich die nötigen Kapazitäten, um daraus Biomethan zu produzieren. Wenn jeder Bauer eine kleine Biomethananlage im Talschluss in seinen Hof macht, wird es nicht klappen. Das war die Strategie 1, die fehlgeschlagen ist. Aber die dänische Version, wo nicht nur der Milchwagen kommt und Milch holt, sondern dann auch der Güllewagen kommt und die Gülle einsammelt und die der Verwertung zuführt, halte ich für eine sehr schlaue Idee und nachahmenswerte. Also da könnte man sich mal ein Beispiel nehmen, wenn man die Sache mal nüchterner betrachtet. Ja. Aus unserer Sicht schaut die Zukunft aus, dass Technologien einfach verheiratet werden. Ein Maßanzug ist ein Stangenprodukt im Vergleich zu einem Haus. Jedes Haus ist ein individuelles Gesamtkunstwerk und auf das ist auch jeder Bauherr stolz. Wir glauben, dass die Zukunft wahrscheinlich daran liegt, oder im intelligenten Zusammenspiel der Systeme, sprich auch mit einer sehr guten Steuerung, in der Übergangszeit eine Wärmepumpe einzusetzen, um genau diesen eigenproduzierten Strom zu nutzen, ist eine gute Idee und das ist auch realistisch. Da kriege ich einen Deckungsgrad zusammen. Unser Problem Heizen ist der Winter. Da ist es kalt, wir haben kurze Tage, wir brauchen hohe Temperaturen. Da funktioniert die Geschichte von Photovoltaik und Wärmepumpe einfach nicht. Man kann die Menschen anlügen, wenn man will. Ich bin zu alt dafür.
Wenn ihr die Energie die meiste braucht, ist sie einfach nicht da. Ist sie sehr teuer da?
Ja. Ist sie sehr teuer da. Wir bekommen ja auch noch flexible Strompreise. Das darf man durchaus als gefährlicher Angriff auf die Brieftasche sehen. Das heißt, das Intelligenteste aus unserer Sicht, und das geht in Deutschland ja auch, bei uns geht's leider nicht, wären eigentlich Hybridsysteme, wo ich in diesen ganz kalten Perioden die Verbrennungstechnologie nütze, die dort Wärme erzeugt und Warmwasser, und in den Übergangszeiten, und wir haben ja sehr viel Übergangszeit, setze ich dann eine Wärmepumpe ein. Das hätte eigentlich den großen Vorteil, ich brauche dann nur eine relativ einfache Wärmepumpe, die ja nur das kann, was sie am besten kann, nämlich von +2 oder von 0 Grad aufwärts aktiv zu sein. Da sind die Temperaturspannen geringer. Und der Kessel kann auch deutlich kleiner sein, weil von 0 abwärts auf -15, -20 oder was immer uns in Zukunft blüht, das kann ein Kessel gut und der muss nicht da in den Plusgraden herummodulieren.
Aber werden hybride Systeme bei uns in Österreich nicht auch gefördert?
Sie werden dann gefördert, wenn ich es gemeinsam mit Biomasse mache. Dann werden sie gefördert. Das kommt oft daran an, ob es als Wärmepumpe oder als Biomassekessel gefördert werden. Da gibt es schon einzelne. In Deutschland ist es so, dass sie dort nicht den 100% Anspruch wie bei uns haben. Dort gibt es den 65%. Dort können die Kunden oder die Bürger den vorhandenen Öl-Gaskessel oder was immer sie da drinnen haben, drinnen lassen und stellen dann Wärmepumpe, Photovoltaik oder was auch immer zu. Das Ziel ist dort definiert, nämlich weitgehend auf fossile Energie zu verzichten.
Aber du bist ja mit deiner Tätigkeit sehr nah am Ohr an der Politik, an den Kesselherstellern und ich frage mich wirklich oft in den Gesprächen, zum einen Schlagwort All Electric, anderes Schlagwort, was ich jetzt einmal so auch reinschmeiß ist bei den Förderungen, man muss zuerst einmal zur Fernwärme gehen und sich die Erlaubnis holen. Eigentlich wird man ja da fast gezwungen dazu, wie ich das so sehe. Ja.
Also das Primat der Fernwärme ist ein Geheimnis der Politik. Ich glaube aber, dass das aus einer sehr scheinbar simplen Darstellung kommt und die kommt aus Brüssel vom Schreibtisch, wo man gesagt hat, okay, wir machen jetzt lauter KWK-Anlagen. Die Wärme koppeln wir aus, die wird zum Heizen verwendet und mit dem Strom, den wir da machen, betreiben wir dann alles andere. Das klingt sehr simpel und sehr einfach, ist es aber in der Praxis letztendlich nicht, vor allem dann, wenn man die ökonomische Seite anschaut. Wir haben jetzt gesehen, wie dramatisch die Preise angehoben worden sind und ich bin bekannt als ein sehr starker Kritik dieses ungehemmten Primats der Fernwärme und zwar aus einem ganz simplen Grund. Um ein Fernwärmenetz wirtschaftlich zu führen, also wenn alles der Steuerzahler subventioniert, da geht immer alles, wenn man die Kosten. Aber um es wirtschaftlich zu führen, brauche ich eine Anschlussleistung zwischen 1 bis 1,5 Megawatt. Das ist ganz schön viel, das gelingt natürlich in dicht verbauten Stadtzentren, dort braucht man auch nicht diskutieren, da hat die Fernwärme selbstverständlich ihre Berechtigung, das ist auch schlau. Aber je mehr ich in die Fläche gehe, desto weniger ist das zu schaffen. Und man vergisst immer einen zweiten Aspekt. Wir haben eine Gebäuderichtlinie, die umzusetzen ist. Das heißt, die Großabnehmer, die bis jetzt immer waren, im städtischen Bereich, schlecht isolierte alte Häuser, öffentliche Gebäude, das Rathaus, die Schule oder was man halt hauptsächlich immer nett gemacht hat, die sind prioritär jetzt thermisch zu sanieren und praktisch auf Nullenergie oder knapp diesen Nullenergiehäusern zu bringen. Wenn ich davon ausgehe, den Gebäudebestand zu isolieren, komme ich noch schwieriger auf die 1 Megawatt pro Kilometer und damit verstehe ich das nicht, warum man das macht.
Was kann man seitens eures Verbandes, kann man da was tun, um Einfluss zu, dass man sagt, wirklich, wir müssen das individuell sehen?
Also das versuchen wir schon immer, nur sind natürlich die Gemeinden oder politische Kräfte hoch interessiert daran, an diesen zentralen Anlagen. Also die Energiewende ist ja generell eigentlich ein Match, zentrale Anlagen gegen dezentrale, das dürfen wir ja nie vergessen. Ja, darum finde ich den Ausbau der Photovoltaikanlagen recht spannend. Sie werden durch dieses nahe Verhältnis zwischen Energieunternehmen und auch Fernwärmeunternehmen und Politik, die brauchen keine Lobbyisten, weil die wechseln ja da sowieso vom einen zum anderen, je nachdem, wie es gerade geht. Unterm Strich wird letztendlich dann die wirtschaftliche Vernunft irgendwann einmal sichern, weil wenn Fernwärme immer teurer wird, und das sieht man in manchen Gebieten ja schon sehr stark, dann kaufen sie die Leute einen Kaminofen, damit es weniger für die Fernwärme zahlt. Das heißt, wir brauchen noch, wenn wir schicken, noch mehr heißes Wasser im Kreis.
Wie siehst du das, wenn du das aus deinem Wissen her vergleichst, was in Deutschland momentan der Status quo ist und in Österreich, wo sind die Vorteile bei uns und wo sind sie in Deutschland und wie lang wird es, wir haben ja da, sage ich, 5/4 unserer Zuhörer aus Deutschland, wann hast du das Gefühl, wir hängen ja doch sehr an Deutschland, gerade mit unserer Kesselindustrie, speziell Biomasse auch, wird das draußen wieder Fahrt aufnehmen? Wird es Fahrt aufnehmen? Wie ist denn so dein Gefühl? Wie ist denn das Feedback?
Was in Deutschland ein bisschen schwieriger ist, weil dort einfach ein Wechsel stattgefunden hat oder stattfindet gerade in der Administration hin zum KfW. Man muss ja das physisch irgendwo beantragen, auch wenn es online geht. Ich bin überzeugt, unterm Strich wird der Energiepreis das Entscheidende sein. Also die Vorstellung, die man auch in Deutschland hatte, Plan, wir rollen jetzt 500.000 Wärmepumpen im Jahr ab, Leute, könnt ihr das produzieren? Die Industrie hat genickt und hat gesagt, ja, wir können es produzieren. Man hat nur vergessen, dass man die Endkunden dann fragt, ob sie das auch einbauen wollen. Das hat nicht so gut funktioniert. Also bei den Handwerkern bin ich am zuversichtlichsten, weil die sind so viele und so flexibel, dass die das sehr wohl können, wenn die Rahmenbedingungen passen. Wenn ich das Handwerk zuschütte mit Administration und Bürokratie und die besten Köpfe damit beschäftigt sind, irgendwelche Eingaben zu tippeln, weil sie andere nicht kennen, dann werden wir immer zu wenig Ressourcen haben.
Aber das ist ja in Deutschland derzeit der Fall. Ich habe gehört, die müssen sich ja drei Angebote einholen und der billigste Klötz ist der Restaurant, weil das ist ja Wahnsinn.
Wer macht ja, so das? Kann man es kompliziert machen. Also man darf davon ausgehen, dass es neben dem billigsten Angebot eine Vertrauenssache ist, ob ich dem zutraue, dass er das kann. Der Vorteil in Deutschland ist sicher, dass sie keinen 100% Ansatz haben. Das heißt, wenn ich das vorhandene System nicht rausreißen muss, sondern nur zum Vorhandenen was dazu bauen muss, geht das um, also wenn Sie eine vorhandene Gastherme haben und Sie stellen auch Wärmepumpen dazu, geht das natürlich deutlich schneller. Das ist wahrscheinlich in einem Tag erledigt, ja, vielleicht in zwei, kommt darauf an, wie das Gebäude ist. Wenn ich aber zuerst einen Ölkessel rausreißen muss, den Tank stilllegen muss, das Ganze reinigen muss, dann dauert die ganze Geschichte eine Woche.
Und vor allem, es gibt ja auch Sicherheit, weil auf zwei Beinen steht es ja besser. Ne?
Also da, ich bin auf jeden Fall von der Lösung ein Fan der deutschen Lösung, von der Umsetzung ein Fan der österreichischen.
Förderungstechnisch haben wir ja da ein paar Vorteile, kann man sagen, gegenüber unseren Nachbarn. Dass es schneller und unbürokratischer geht, glaube ich. Ja.
Also das haben die Bürokraten in Österreich wirklich gut erledigt.
Ja. Eine Frage habe ich noch, bevor ich zu meinen letzten drei Fragen komme an dich. Und zwar, ich habe ja einen extrem spannenden Podcast gehabt, wo ich heute noch sehr viele Rückfragen habe. Das war der mit dem Professor Dr. Rademacher, der über das Carbon Capturing spricht. Ja, wo man eben bestehende Systeme so lassen kann, der auch sagt, Öl wird es auch in 20, 30 Jahren genauso wie Gas geben, weil es eben nicht nur Mitteleuropa, Deutschland, Österreich gibt, sondern der das global sieht, wie wir das auch realistisch lösen können. Der Bundesminister Habeck hat die letzten Wochen auch schon dieses Thema angesprochen zu forcieren, so wie ich das mitbekommen habe. Was ist deine Meinung dazu? Sind wir schon so weit in Österreich auch? Ist das auch eine Lösung, die bei euch irgendwo Gehör findet?
Das Ziel, soweit ich die Wissenschaft nachvollziehen kann, ist, CO2-Emissionen zu reduzieren beziehungsweise sogar CO2 aus der Luft zu kriegen. Ja. Und aus meiner Sicht können wir es uns nicht leisten, da herumpicke zu sein, wie Kinder, die ein paar Rosinchen aus dem Kuchen picken, weil es ihnen gerade nicht passt. Das können wir uns schon längst nicht mehr leisten. Das heißt, alles, was hilft, um diesen CO2-Ausstoß runterzukriegen, ist gut. Und ich halte es für eine Illusion und ein Märchen zu glauben, nur weil wir kein Gas oder kein Öl mehr kaufen in Europa, dass deshalb das im Boden bleibt. Das bleibt nicht im Boden, es geht einfach woanders hin. Und da irgendein, ich glaube, es hat sogar mal ein Grüner, ein Deutscher gesagt, hat gesagt, wir müssen eigentlich das ganze Erdöl und Erdgas kaufen über diese CCC, das CO2 im Boden, also verschwinden lassen, um einfach den Gesamtausstoß zu reduzieren.
Ich weiß, es ist technisch nicht ganz so, aber beim Auto hat man es ja geschafft mit dem Katalysator. In der Heizung ist es nach wie vor noch immer ein bisschen ein Problem. Kann es sein, dass das Auto vielleicht ein bisschen mehr im Fokus und mehr sexy ist, dass es da geht?
Wenn ich heute sage, wir machen E-Mobilität und den Strom für die E-Mobilität, der kommt dann aus Kohlekraftwerk, weil wir in Österreich produzieren nur 10% oder 13% unseres Stroms wirklich mit Wind, Wasser und Sonne, dann legt man sich halt in die eigene Tasche.
Elisabeth, es war wieder nett, mit dir zu plaudern. Sehr interessante Antworten von dir, so wie ich es auch gewohnt bin. Ich hätte gern drei Fragen gestellt. Bist du bereit?
Immer.
Der Markt wird sich in Österreich und in Deutschland in den nächsten 12 Monaten wie entwickeln?
Sehr positiv.
In der derzeitigen Situation werden die profitieren, die
flexibel sind und möglichst rasch beim Kunden sein können.
Einem Endkunden, der, sage ich jetzt, ein Gasgerät oder Ölgerät hat, was nicht älter als 2 bis 3 Jahre ist, empfehle ich?
Genau zu prüfen, auf welchen Energieträger er in Zukunft setzen möchte.
Liebe Elisabeth, ich sage herzlichen Dank. Am Weltfrauentag passt super genau. Ich wünsche dir viel Kraft weiter für deine Tätigkeit. Du bist da hier echt eine Person, die eine unheimliche Verantwortung hat. Und ja, hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Danke.
Dir auch alles Gute, Herbert. Danke fürs Gespräch.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.